Was mir aber jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich als, sag ich mal, 43-jähriger gestandener Mann, wenn ich in den DM-Markt gehe und irgendwie das, was ich eigentlich kaufen will, ist nicht da, dann würde ich heute aus Reflex irgendwie nie, ohne was zu kaufen, wieder rausgehen, sondern ich würde mir dann so einen Tic-Tac oder so einen Alibi-Kauf tätigen, weil ich dieses Gefühl, diese Blicke, die mich mein Leben lang verfolgt haben, auch wenn sie teilweise jetzt in der neuen Situation vielleicht eingebildet sind, aber ich habe halt jetzt diesen Hau weg, weil ich immer so angeschaut wurde, als würde ich.
Willkommen bei 50/50 bei OMR.
Wir sind Kira
und Isa
und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hi Simon, willkommen im 50/50 Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Kira, hallo Isa. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Sehr cool. Simon, du bist aktuell President and Managing Director bei 72andSunny. In Amsterdam sitzt du und bist unter anderem auch Mitherausgeber des Buchs People of Deutschland, über das wir heute wahrscheinlich ein bisschen intensiver sprechen werden. Zu Beginn unseres Podcasts fragen wir unsere GästInnen aber immer erstmal, wie es dir geht, wie du hier so ankommst.
Ja, mir geht's gut. Das Jahr ist ja frisch, voller Hoffnung, voller Optimismus. Also soweit alles in Ordnung.
Und eine Frage, die uns natürlich auch brennend interessiert, die stellen wir auch all unseren Gästinnen am Anfang des Podcasts. Wann war denn bei dir der Moment oder das erste Mal, dass du bewusst über das Thema Gerechtigkeit nachgedacht hast?
Ehrlich gesagt, relativ spät in meinem Leben generell, weil die Ungerechtigkeit, die sozusagen die Gerechtigkeit in Relation setzt, mir gar nicht so bewusst war. Und ich mich vielleicht auch selbst ein bisschen gaslightet habe. Weil, ne, wenn die Mehrheitsgesellschaft es nicht so dekodiert und man selbst immer so ein bisschen nicht ernst genommen wird, dann verdrängt man das. Und für mich war George Floyd zum Beispiel ein großer Moment, wo sich etwas geändert hat, weil plötzlich die Mehrheitsgesellschaft sensibilisiert wurde. Und dann habe ich mein Leben im Grunde genommen wie bei so einem Film, den man nochmal sieht nach 20 Jahren und die Nummer komplett anders versteht. So habe ich mein Leben auch nochmal angeschaut und daraus ist dieses Buch auch ja so eine Art Therapie auch für mich geworden. Ja.
Und waren da so Momente, wo du sagst, oh wow, dass ich das da vorher noch nicht gemerkt habe, wie mit mir zum Beispiel umgegangen wurde?
Ja, ich meine, das eine sind die Ereignisse im Moment, das andere ist die Traumatisierung und die war mir nicht so klar. Ja. Also als Beispiel, es gibt ja 1000 Geschichten, man wird ein bisschen kriminalisiert, zum Beispiel als junger Mensch, wenn man in Spielwagengeschäft geht und Menschen denken immer, man klaut was, also wird man besonders behandelt. Man merkt, wenn man mit seinen weißdeutschen Freunden, sag ich mal, unterwegs ist, ist das anders, als wenn man mit seiner, sag ich mal, Ausländerklicke, haben wir damals gesagt, unterwegs war. So, das sind so Sachen, die passieren dir dein ganzes Leben lang. Was mir aber jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich als, sag ich mal, 43-jähriger gestandener Mann, wenn ich in den DM-Markt gehe und irgendwie das, was ich eigentlich kaufen will, ist nicht da, dann würde ich heute aus Reflex irgendwie nie, ohne was zu kaufen, wieder rausgehen, sondern ich würde mir dann so einen Tic-Tac oder so einen Alibi-Kauf tätigen, weil ich dieses Gefühl, diese Blicke, die mich mein Leben lang verfolgt haben, auch wenn sie teilweise jetzt in der neuen Situation vielleicht eingebildet sind, aber ich habe halt jetzt diesen Hau weg, weil ich immer so angeschaut wurde, als würde ich. Ne? Ich wurde immer mehr kontrolliert. Ich wurde immer so. Und das sind so Sachen, da habe ich gemerkt, oh krass, das sind so viele Geschichten, die sich sozusagen bis heute, obwohl ich sozusagen diese aktive Diskriminierung gar nicht mehr so intensiv erfahre, weil ich jetzt sehr privilegiert bin auch.
Ja.
Aber es geht trotzdem nicht weg.
Ja, krass. Also spannend, aber auch sehr, sehr traurig natürlich, dass sich das immer noch begleitet. Ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, dass du immer das Gefühl hattest, mehr leisten zu müssen, schon in deiner Kindheit. Und dann hat sich das so durchgezogen durchs Berufsleben und hast früher auch ja als Kind Hochleistungssport betrieben, warst dann irgendwie beruflich, auch so in den Anfängen viel im Ausland bezüglich Praktika. Das hat sich ja, glaube ich, auch in deiner Karriere durchgezogen. Aber ja, so dieses Gefühl, einfach immer die Extrameile zu rennen und dabei möglichst höflich und deutsch zu sein und zu wirken. Ist das auch noch was, was immer noch geblieben ist? Das Gefühl, einfach ja mehr leisten zu müssen als andere vielleicht?
Naja, auf der einen Seite hat man natürlich eine Veranlagung, es kommt ja, wird auch was vererbt, aber der Charakter wird natürlich auch gebildet und ich kann es natürlich auch nicht zurückbilden. Das heißt, viele der Wesensmerkmale bleiben und ich glaube, das ist auch gut so, nur ich merke schon, dass mit einer gewissen Maturität, mit so einem Selbstbewusstsein, ich natürlich gewisse Verhaltensweisen jetzt in Frage stelle. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass ich jetzt quasi, nicht im hohen Alter, aber so in der Mitte meines Lebens näher bei mir selbst bin. Das heißt, ich glaube schon, dass ich mich teilweise ein bisschen verleugnet habe und irgendwie was angestrebt habe, was ich nicht bin. Und naja, das kann ich jetzt schon sein. Und dieses leistungsfähig sein ist ja auch was Gutes. Ne? Also ich sag mal, ich habe ja da quasi auch von profitiert. Aber der Trigger dafür oder der Grund, warum es so gekommen ist, das ist natürlich traurig, weil eigentlich sind wir alle gleich und das heißt ja auch, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht nur die Würde des erfolgreichen Menschen. Ne? Also.
Total, ja. Nee, aber das stimmt natürlich, was du sagst. Also du hast dann dadurch natürlich auch was erreicht und hast eine tolle Karriere bislang schon hingelegt, wovon du natürlich auch profitiert hast. Aber wenn man so ein bisschen überlegt, wo es vielleicht herkommt, kann man das wahrscheinlich schon ganz gut mit deiner Herkunft verknüpfen.
Ja, wir sprechen immer im Scherz davon, es gibt ja eigentlich ein Recht auf Mittelmäßigkeit. Man muss es jetzt nicht nutzen, aber man hat eigentlich das Recht, ne? Weil wir auch bei German Dream, das ist ja auch unser Partner bei People of Deutschland, dieses German Dream hört sich immer so an, wie der American Dream. Und man hat oft diesen falschen Reflex, finde ich, dann immer gewisse Menschen zu highlighten, die so idealtypisch sind. Und diese Tokenisierung an sich ist schon falsch, aber wenn das dann auch noch so super erfolgreiche sind, jetzt kann man sagen, ja, wir haben ein Buch mit 45 erfolgreichen Menschen gemacht. Aber man muss sich da selbst disziplinieren und sagen, okay, ne? Menschen mit Migrationshintergrund oder BIPOC, die eben nicht so erfolgreich sind, haben genauso eine Berechtigung. Und das ist ja die Art der Diskriminierung, dass man uns das nicht eingesteht, dass wir sofort Probleme kriegen.
Du hast es jetzt schon zweimal angeteasert. Und zwar hast du gemeinsam mit Martina Rink das Buch People of Deutschland herausgebracht, in dem ja die unterschiedlichsten Stimmen zum Thema Rassismus in Deutschland gesammelt wurden. Und du hast es auch gerade gesagt, 45 Menschen haben zu dem Buch beigetragen und ihre Erfahrungen geteilt. Kannst du uns einmal noch mal näher erläutern, wie es zu dem Buch kam und ja, wie ihr dazu gekommen seid, das Buch dann zu veröffentlichen und die Leute zu kuratieren?
Ja, sehr gerne. Also die initiale, ja, sag ich mal, Zündung zu diesem Projekt kommt von Martina Rink und sie ist schon Autorin und hat schon eine Historie mit Anthologien. Das heißt, sie hat immer schon Menschen zusammengebracht, um Bücher gemeinsam zu schreiben. Sie kommt aus der Fashionbranche und irgendwie war bei ihr auch dann die Pandemie und George Floyd so ein Moment, wo sie sich auch nochmal hinterfragt hat und ob jetzt Fashion das ist, was sie ihr Leben lang machen will und wollte halt vielleicht ein Buch machen und sie heißt zwar Martina Rink, das heißt die Leute erkennen nicht direkt, dass sie einen Migrationshintergrund hat, aber sie ursprünglich oder ihre Wurzeln sind im Iran und genau und dann hat sie halt erst gedacht, okay, vielleicht ist das aber nur bei mir so mit den Diskriminierungserfahrungen, hat aber im Freundeskreis rumgefragt und alle haben dann bestätigt, das ist auf jeden Fall immer noch ein Thema und genau, und so ist ihre Idee entstanden. Die hat dann mich angesprochen, ob ich Teil des Buches sein will, weil ich auch einer von ganz wenigen, ja, BIPOC-Menschen bin, die in Deutschland auf einer Geschäftsführungsebene in der Werbebranche sind. Mhm. Das ist ja auch so irgendwie irre. Also zumindest bei den großen Network-Agenturen. Ja. Genau, und dann, weil sie halt ein breites Bild der Gesellschaft abbilden wollte, hat sie mich halt gefragt. Und genau, so bin ich dazugekommen. Und was dann passiert ist, ist, dass sich das so verselbstständigt hat. Ich habe dann meine Perspektive als Marketing-Mensch natürlich mit reingebracht. Ich arbeite viel mit großen Marken. Und ich habe immer gesagt, ne, warum verbinden wir diese Sachen nicht? Ne, weil man hat ja so ein Spannungsfeld zwischen, sag ich mal, der Corporate-Welt, die sehr unauthentisch manchmal wirkt mit ihren CSA-Broschüren und Hochglanz-Diversity-Geschichten. Und auf der anderen Seite hat man die Aktivisten-Szene oder Aktivistinnen, die natürlich unheimlich viel Pionierarbeit leisten, aber irgendwie auch so ein bisschen detached sind so von der Realität des normalen Menschen. Und wir haben uns gedacht, mit People of Deutschland müssen wir das Beste aus beiden Welten vereinen und ein Buch machen, was so niedrigschwellig ist, dass quasi diese Geschichten, dass sie die Menschen so emotional packen, ohne dass sie moralisierend wirken. Weil normalerweise, sobald das Wort Rassismus in den Raum kommt, zucken alle zusammen und da ist viel Guilt im Raum und so. Und bei dem Buch, dadurch, dass es auch so einen popkulturellen Aspekt hat, weil es ja alles auch teilweise Celebrity, also zur Hälfte Celebrities sind und zur Hälfte Menschen, die einfach nur erfolgreich sind. Genau, und mit tollen Fotos, genau. Also das war so dieser Wunsch, etwas zu schaffen, was sozusagen Menschen abholt, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft, jenseits von extremen Wählern auf der einen Seite und Prenzlauer Berg, intellektuelle Elite auf der anderen Seite, weil wir glauben, dass in unserer Demokratie dieser Mittelbau gerade so wichtig ist.
Und wie habt ihr das geschafft?
Mit viel, viel Hilfe von sehr, sehr vielen Menschen. Und es ist, dieses Projekt lebt halt von Kollaboration. Das heißt, zum Ersten haben wir Düsen Tekal als jemand, der German Dream gegründet hat, der uns sofort unterstützt hat und gesagt hat, wir als Organisation helfen euch. Und beziehungsweise wir haben natürlich auch gesagt, dass, ne, das Geld, was wir mit dem Buch machen, soll auch in German Dream wieder reinfließen. Und dann haben wir ganz viele Firmen gefragt, ob sie uns nicht unterstützen. Und die fanden das Projekt so klasse, weil es halt so authentisch und nicht so, ja, weiß ich nicht, es fühlt sich nicht so synthetisch an. Das sind einfach Geschichten. Und ja, genau, und jetzt haben wir quasi eine Art Kollaboration, wo wir oft mit den ERGs, also den Employee Resource Groups, arbeiten oder mit den D&I-Teams und ja, so einen Austausch machen. Also Podiumsdiskussionen, Projekte. Also wir schnitzen das immer auf die Firma und ja, daraus entstehen tolle Kollaborationen.
Total spannend und ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, was du sagst, dass ihr auch irgendwie versucht, ein Buch für die Mitte der Gesellschaft zu schaffen und für alle, die ja vielleicht auch noch nicht so einen direkten Bezug dazu haben, entweder nicht selbst betroffen sind oder sich einfach auch noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und People of Deutschland, der Titel, ist ja auch einfach erstmal, stellt einfach erstmal die Menschen in den Vordergrund, die alle Teil von Deutschland sind. Und ich glaube, über Geschichten lässt sich tatsächlich immer sehr, sehr viel rüberbringen. Magst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie ihr die Person dann ausgewählt habt, wie da auch vielleicht der Kontakt zustande gekommen ist? Ihr habt ja auch einige prominente Personen im Buch, die ihr darstellt, genauso wie OrthonormalverbraucherInnen, sage ich mal.
Also am Anfang, man weiß ja nicht, dass das so ein großes Projekt wird. Das heißt, man weiß nicht genau, ne, wo ist die Messlatte? Wer muss da rein? Wer will da überhaupt rein? Am Anfang ist man ja so ein bisschen so eine Art Battle-Haltung. Und man geht natürlich, und das ist ein ganz interessanter Prozess, weil wir unsere eigenen Biases, unsere eigenen Vorbehalte jetzt im Nachhinein total gesehen haben, weil du fängst natürlich bei deiner Altersklasse an, bei deinen Bubbles und deswegen sind auch viele Viva-Menschen in dem Buch oder das verrät ein bisschen was über mein Alter. Aber je mehr du dann Prominente drin hast, wie zum Beispiel Tyron Ricketts am Anfang, der sehr engagiert ist, auch über Jahre hinweg, für die BIPOC-Szene, aber auch Echo Fresh, Nikita Thompson, dann wird es einfacher und dann kannst du tatsächlich besser kuratieren. Du nimmst natürlich nur Leute, die du wirklich willst, aber es wird natürlich deutlich einfacher, wenn dann schon ein paar bekannte Namen dabei sind. Und wir haben natürlich schon versucht, ausgeglichen zu sein. Also das Thema ist schon auch Menschen, die sichtbar Diskriminierung triggern. Und das ist eigentlich das einzige Kriterium. Aber im Nachhinein denken wir, das geht schon noch diverser. Also
Klar, merken wir auch in unserer Arbeit, geht immer noch mehr, aber das ist ja auch alles ein Prozess und ich glaube, es ist ja auch das Schöne, dass wir alle dazulernen dürfen und uns immer weiter irgendwie hinterfragen und auf diese Reise begeben. Wie seid ihr denn aus den Gesprächen rausgegangen? Also ihr habt die mit den Personen gesprochen und die Geschichten dann letztendlich aufgeschrieben. Habt ihr viele Gemeinsamkeiten zwischen den Geschichten entdeckt oder gibt es vielleicht auch irgendwie was, was euch besonders berührt hat, aufgefallen ist, irgendwas, was hängen geblieben ist?
Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, die haben ja alle ihre Geschichten selbst geschrieben, ne? Und Martina und ich haben auch unsere Geschichte reingegeben und im Grunde genommen erzählen die auf einer gewissen Ebene, könnte man sagen, alle das Gleiche, ne? Aber auf so unterschiedliche Art und Weise, weil wir ja auch sehr divers sind. Das ist das Problem mit Rassismus, dass man so homogenisiert wird, ne? Eigentlich sind wir genauso vielfältig wie die Gesellschaft an sich ja auch. Und die Parallelen sind schon, dass, wie gesagt, vom Elternhaus auf dieses Handicap immer schon mit auf den Weg gegeben wurde, so, du musst 10-mal besser sein als alle anderen. Und die meisten Leute sind einfach sehr erfolgreich geworden und haben sich ihre Privilegien sehr hart arbeiten müssen. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Bewusstseinsstände, wie hoch diese Diskriminierung war. Also manche sind so wie ich aufgewacht, sehr spät und haben sich dann vorher gar nicht damit beschäftigt und haben so ein bisschen sind in diesen Denial gegangen, in das eigene Gaslighting. Und andere sind natürlich schon sehr früh auch vielleicht aktivistischer tätig geworden und haben sich für die Community engagiert oder haben überhaupt, das ist auch die Frage, aus welchem Land kommt man. Es gibt ja auch Länder, die höher repräsentiert sind, ne? Es gibt eine große türkische Community zum Beispiel. Und dann ist es ja einfacher, sich sozusagen kleine Oasen und Safe Spaces zu bauen, wo man so auch mal unter sich bleibt und diese Diskriminierung nicht direkt spürt. Und andere Menschen haben gar nicht so einen Bezug zu ihren Landsleuten oder so. Das war schon sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich hängt es auch davon ab, in welchem Bereich man tätig ist, ne? Ob man jetzt Fußballer ist oder Musiker, wo zum Beispiel viele BIPOC-Menschen da sind oder wie ich jetzt in der Corporate-Welt, wo es ehrlich gesagt, je höher die Hierarchie ist, desto seltener wird das, ne?
Ja. Und seit der Veröffentlichung des Buches ist ja ganz schön viel passiert. Ihr habt einen Spiegel-Bestseller, ihr habt das Buch an den Bundeskanzler sogar überreicht und auch sehr viele Lesungen gegeben. Du hast es eben schon mal erwähnt, wart in vielen Unternehmen unterwegs. Wie erklärst du dir den Erfolg? Also warum kommt das Buch jetzt gerade genau zur richtigen Zeit?
Ich glaube, wir haben uns jetzt zwei Ziele gesetzt. Das eine war die Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft, also gerade die, die noch nicht so weit sind, die sich quasi noch nicht Tupoka, Ogette kaufen würden oder Alice Haster, sondern das ist wie so eine Art Einstiegsdroge. Und wir haben das auf eine sehr diplomatische Art gemacht. Also ich glaube, also das spiegeln mir die Leute, dass Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die mit Rassismus nichts zu tun haben und auf unsere Events gehen, jetzt nicht unbedingt so sich schlecht danach fühlen, sondern im Gegenteil, es ist so eigentlich dieses Gefühl, man müsste doch mehr davon machen und ach, das wusste ich gar nicht. Und das heißt also, diese Moralkeule ist nicht da, der Fingerzeig. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, weil wir sehr optimistisch rangehen. Und der Aufbau der Geschichten ist ja auch so, immer ein bisschen Biografie am Anfang, dann ein bisschen Rassismuserfahrung und hinten raus immer wollten wir wissen, wie können wir Deutschland verändern? Was ist die Lösung? Nicht nur problematisieren, sondern auch ein positives Narrativ schaffen, weil das ist ja auch das, was vielen Leuten nicht bewusst ist. Immer wenn das Wort Migration oder Integration kommt, hat das so eine Schwere, so was Negatives. Aber wir leben ja in einer komplexen Welt von Digitalisierung, von Globalisierung, von exponentiellem Wachstum, wo ganz andere Skills gebraucht werden. Das heißt nicht nur auf der Ebene der Demografie, sondern auch, wie wir als Menschen uns weiterentwickeln müssen, profitiert man ja von Migration. Das ist ja die Diversität. Und ich glaube, wir haben dieses Thema so zum Leben erweckt, ohne eine Moralschiene zu bringen. Und der zweite Aspekt war ja Empowerment der BIPOC-Community. Das heißt, wir sehen uns ja selbst nirgendwo im Normalfall. Also das hat sich jetzt sehr geändert. Ich habe auch letztens noch mal überlegt, wie krass der Unterschied ist zwischen meiner Tochter, wenn sie auf Netflix irgendwelche Filme sieht, wie oft sie sich selbst sieht oder dass ne, das Cast so ganz anders ist. Wir haben letztens noch einen Film gesehen von 2006 und das ist halt nur weiße, hetero, cis, normativ und so. Und das fühlt sich ganz anders an, genau. Und wir wollten halt ein Buch schaffen, wo die Community sich endlich mal selbst auch sieht. Und ich glaube, das war der andere Erfolgspunkt, dass sich sozusagen beide Seiten in dem Buch gesehen haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und man muss auch eine Sache hervorheben, das kommt viel zu kurz. Sammy Hart ist ja der Fotograf. Und was das Buch auch unique macht, sind natürlich die tollen Aufnahmen. Weil wir eben nicht nur Fakten, Daten wollten, sondern wir wollten die Geschichten auch visuell erzählen. Und ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und Ja, wir sind aber sehr dankbar, dass die ganzen Firmen uns unterstützen, dass aber auch die Politik super offen ist, uns da einzuladen. Und es scheint so eine Art Konsens zu treffen, dass wir alle ein bisschen näher zusammenrücken müssen.
Und du hast eben so schön gesagt, dass es war eine Einstiegsdroge für so viele. Hast du denn von Leuten, die das Buch gelesen haben, gehört, dass sie sich danach dann noch intensiver mit dem Thema beschäftigt haben?
Absolut, absolut. Ich habe auch viele so E-Mails oder Zuschriften bekommen und es freut einen natürlich besonders, wenn es eben jetzt nicht die Menschen sind, die selbst vielleicht schon, keine Ahnung, einen Verein gegründet haben oder so, sondern das sind wirklich Menschen, die sagen, du Simon, pass auf, ich als C-Level-Executive, weiß, blond, blauäugig, mit extremer Bildung und eigentlich sehr wenig oder fast nie Diskriminierung. Ich habe mich jetzt total nochmal auf den Prüfstand gestellt, weil ich muss das alles nochmal überdenken. Das hat mir jetzt eine ganz neue Welt geöffnet. Das sind natürlich die krassesten Komplimente für uns. Und das freut uns sehr.
Total schön. Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich auch mit euren Unternehmenskooperationen und der Möglichkeit, in Unternehmen zu sprechen, auch wahrscheinlich schon eine Zielgruppe, die ihr damit erreicht. Denn manchmal ist es ja schon so, dass wenn man irgendwie ein Buch herausbringt und dann eine andere Bubble vielleicht erreichen will, die sich noch nicht so sehr damit auseinandersetzt, man irgendwie erstmal so diesen Weg finden muss. Das ist natürlich auch irgendwie eine Erfahrung, die wir machen. Es gibt eine Bubble, die sehr offen ist für diese Themen und dann will man natürlich noch on top alle erreichen, die eventuell ja noch nicht so einen Zugang dazu haben. Von daher freut mich das zu hören, dass es anscheinend funktioniert und ihr da ein Ventil gefunden habt und hoffentlich das noch weitergeht.
Genau, wir haben uns ja auch ein bisschen reingefuchst. Ne? Es war ja so, dass der Deal war, wir brauchen finanzielle Unterstützung, aber wenn ihr dabei seid, müsst ihr die und die Anzahl an Büchern kaufen. Und dadurch hat sozusagen die Belegschaft, wurde damit halt auch konfrontiert. Und was ich auch besonders cool finde, ist, dass wir reden jetzt die ganze Zeit über eine Diskriminierungsdimension, aber die Idee ist ja im Grunde genommen skalierbar. Also erstmal müssen wir auch intersektionaler denken. Das heißt, wenn wir jetzt ein zweites Buch machen würden, dann würden wir andere Aspekte noch mehr reinbringen und Menschen auch reinbringen, die zwar BIPOC sind, aber die vielleicht Transgender sind oder die eine Behinderung haben und so weiter und so fort. Aber was vielen Leuten auch klar geworden ist, guck mal, da ist eine Welt, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Und genauso ist das ja für die BIPOC-Community selbst. Ne? Die müssen ja auch den Schritt machen, sich nicht nur als Betroffene zu sehen, sondern die Insights, die sie quasi aus ihrer Marginalisierung generieren, übertragen auf die anderen Gruppen, die jetzt nicht, ne? Und gerade Menschen mit Behinderung haben dann oft nicht so eine Lobby. Und was ich cool finde, ist, dass das Buch bei manchen so ganzheitlich gewirkt hat, dass sie gesagt haben, ach krass, was heißt eigentlich Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft? Was heißt das eigentlich, wenn ich privilegiert bin? Was sind meine Privilegien? Weil die meisten von uns haben ja beides. Ein Privileg auf der einen Seite und eine Marginalisierung auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass diese ganze Theorie, die da draußen gerade intellektuell verhandelt wird, die haben wir in dem Projekt halt sehr gut praktisch zum Leben erweckt.
Das glaube ich auch. Sehr, sehr cool. Lass uns doch mal ein bisschen rauszoomen. Du bist ja Werber, kommst aus der Werbebranche, hast dich da viele Jahre bewegt und auch deine Karriere ja sehr international gestaltet. Du warst in Shanghai, in London, bist jetzt gerade in Amsterdam. Mich würde zunächst mal interessieren, auch gerade diese Internationalität. Ich habe auch, als ich mich vorbereitet habe, gelesen, dass du gesagt hast, auch erst als du im Ausland warst, wurdest du wirklich so als Deutsche akzeptiert, als du dann gesagt hast, du kommst aus Deutschland, kam wahrscheinlich dann nicht direkt als erstes die Frage, aber wo kommst du eigentlich wirklich her? Magst du darauf mal so ein bisschen eingehen, wie dich dieses Internationale geprägt hat?
Absolut. Also ich glaube auch, dass die Diversität in mir selbst ein Zugang dazu war, zu verstehen, was Diversität im Kontext der Gesellschaft irgendwie bedeutet, weil das für mich am Anfang sich angefühlt hat wie so ein Rucksack, weil ich war ja so anders. Dieses Othering, was mich sozusagen die ersten Jahrzehnte in Deutschland verfolgt hat. Und dem bin ich quasi entwichen, indem ich hatte ja zwei Momente, in denen ich mich immer sehr gut gefühlt habe. Das eine war im Sport. Da habe ich auch im Buch geschrieben, wenn ich meine Schuhe angezogen habe, habe ich meine Hautfarbe irgendwie ausgezogen. Und das zweite war immer, wenn ich beruflich irgendwie in London war oder New York oder Peking, bei diesen ganzen Praktika. Und ich wurde so ein bisschen süchtig danach. Ich habe am Ende in 6,5 Jahren Studium 10 Praktika gemacht, überall auf der Welt. Weil immer, wow. Das war für mich wie Urlaub, weil auch so ein Stück weit Urlaub von dieser, ja, von diesen Stereotypen, von diesem, ne, woher kommst du und so weiter. Und nach dem Studium habe ich gesagt, na gut, wenn das so ist, dann bleibe ich einfach im Ausland und bin dann nach London und nach Shanghai und hatte, ich will nicht sagen so eine Anti-Haltung, aber schon so ein bisschen Frust auch, ne? Und das Interessante war, am Ende bin ich ja auch zwischen den Stühlen. Ich bin halb weiß, ich bin halb schwarz. Ich habe zwar eine französische Mutter und einen nigerianischen Vater, aber ich habe in diesen Ländern nie gelebt. Ich bin Rheinländer am Ende des Tages. Und dann kommst du da raus in die weite Welt und irgendwann habe ich so eine Art Coming-out als Deutscher gehabt, weil ich gemerkt habe, ich kann mich zwar selbst belügen, aber ich bin Deutsch. Natürlich bin ich Deutsch. Ich habe ja gar nichts anderes. Also die Sozialisierung ist so viel wichtiger als sozusagen das Blut, was in deinen Adern wird. Es ist ja immer so, dass man raus muss und dann erst wertschätzt, was man hat. Und manchmal, also es fing ja auch mit ganz blöden Dingen an, ob das jetzt der Wasserdruck in der Dusche ist oder gutes Brot oder Doppelverglasung. Aber diese deutsche, sag ich mal.
Der kleine Allmann in dir.
Der kleine Allmann in dir ist ziemlich groß rausgekommen. So weit, dass als meine Tochter dann in Shanghai geboren ist, nach einem Jahr, wie gesagt haben, wir gehen zurück nach Berlin. Und ich sag mal, diese Journey hat mir dann gezeigt, okay, ist gar kein Rucksack, das ist tatsächlich ein Superpower. Und dann, weil man ja auch wächst im Unternehmen, am Anfang ist man nicht unbedingt eine Führungskraft, man muss diese Sachen gar nicht miteinander verhandeln. Aber später habe ich gemerkt, ach krass, im Bereich Führung, wenn wir unseren Kunden helfen wollen, sich zu future-proofen, dann muss diese Diversität quasi organisch, ne, muss da sein. Und das ist im Grunde genommen ein Wettbewerbsvorteil und gar nicht mal so nur eine idealistische Romantik, sondern ich glaube, in der Zukunft werden nur die erfolgreich sein, die Vielfalt als Bereicherung sehen. Und diese Story, dieses Narrativ musste ich mir quasi durch meine eigene Lebensgeschichte neu entdecken. Und es fühlt sich aber auf jeden Fall gut an.
Ja, das glaube ich. Wir haben es eben auch schon erwähnt, du bist in der Werbebranche tätig, die jetzt ja auch nicht dafür bekannt ist, dass sie die netteste Branche ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir haben jetzt auch schon öfter im Podcast mit Frauen über das Thema gesprochen und die sieht man in der Werbebranche ja auch erst seit kurzem in höheren Positionen. Das ist ja eine sehr männlich geprägte Branche mit einer krassen Hustle-Culture. Wie nimmst du denn das Thema Antirassismus in der Branche wahr?
Naja, also in Deutschland war das schon sehr problematisch, weil die Branche ist auch bekannt dafür, dass sie sehr geringe Einstiegsgehälter hat. Das ändert sich zwar hinten raus, aber das ist natürlich eine krasse Barriere und das führt natürlich nicht dazu. Also es führt interessanterweise so counterintuitively dazu, dass vor allen Dingen Menschen aus gutem Hause das machen, weil die Eltern sagen, komm, ich zahle dir die Wohnung. Ich meine, wer kann in München leben und bei einem super niedrigen Gehalt und so weiter und so fort. Ne? Und das war mir alles gar nicht so klar, weil die Werbebranche an sich ist eine Kreativbranche und Kreative sind ja erstmal per se, denkt man, total divers. So, und das ist dieser Trugschluss, das ist diese gefühlte Diversität. Am Ende haben die alle an den gleichen Unis studiert, die Eltern waren in den gleichen Verbindungen und so weiter und so fort, mal blöd gesagt, ne? Aber das ist einfach ein gewisses Sinusmilieu, würden wir jetzt sagen. Und das ist schon ein Problem, weil du als Kreativbranche ja Bilder und Geschichten erzeugst, die die Wahrnehmung beeinflussen. Und Wahrnehmung, wissen wir, ist oft die Realität der Menschen. Und deswegen ist es in der Werbebranche überproportional wichtig, dass da eine Diversität ist. Und ich glaube, die Branche an sich macht natürlich jetzt einen riesen Effort. Aber du kannst Generationen nicht einfach plötzlich da reinschubsen. Es ist schon, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, dass die deutsche Branche noch das Problem hat mit der Sprache, dass du sozusagen nicht so zugänglich bist für anderes Talent, wenn es um Copywriting oder so geht. Ne? Wenn du in einem englischsprachigen Land bist, dann kannst du einfach in die gesamte englischsprachige Welt gehen und so bei Jung von Matt oder Ogilvie in Deutschland, tja, da musst du eigentlich schon die deutsche Sprache native-mäßig können. So, ne? Und aber das ändert sich jetzt ein bisschen. Aber ja, du hast gesagt, die sind nicht so nett. Weiß ich gar nicht. Ich halte das ja für ein Gerücht. Ich glaube, dass das weniger was mit der Werbung zu tun hat und mehr was mit der Corporate-Welt zu tun hat und der Kurzfristigkeit, nach dem Erfolg bewertet wird und so weiter. Und je höher man kommt, desto männlicher, weißer wird es. Und das ist das, glaube ich, was man spürt. Ich glaube, Kreative, gibt's, ist schon ein sehr hoher Anteil an weiblichen Menschen und zum Beispiel. Aber ja, es ist nicht einfach, auf jeden Fall.
Und gibt es noch etwas, das du dir für die Branche wünschst, dass sich in den nächsten Jahren ändern sollte?
Ja, wie gesagt, das Prinzip, was hinter Diversität steht, was ja auch viel mit Empathie zu tun hat und was diese Fähigkeit, sich einzulassen auf etwas, was man vielleicht noch nicht so kennt. Das ist ja das Problem Risikoaversion, was wir in Deutschland oft haben. Deswegen ist ja das Unternehmertum auch immer ein Problem. Ne? Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Branche erkennt zum Beispiel gewisse Parallelen, wenn wir uns die digitale Transformation angucken, da war das immer so, da müsste es plötzlich so ein Head of Digital geben und es gab eine Digital Task Force und es war, wurde voll gehypt und es war so voll das Ding. Und wenn wir uns zurückerinnern, der eigentliche Durchbruch von Digital kam ja, als wir aufgehört haben, drüber zu reden und als das quasi intrinsisch so drinnen war. Also als wir angefangen haben, aus E-Commerce Commerce zu machen. Und wenn ich mir angucke, wie viele Jahrzehnte es gebraucht hat, bis sich das alles, ne, und bis heute hat man in Deutschland manchmal Probleme, irgendwie mit Apple Pay zu zahlen. Und ich denke mir so, hä? Ne, ich habe 5 Jahre in China gelebt, das ist unvorstellbar. Und wenn wir jetzt diese Analogie nehmen zu Diversity, Equity and Inclusion, ich glaube, da ist es genau das Gleiche. Wir müssen schneller uns verändern, damit wir endlich aufhören können, darüber zu reden. Und eigentlich, worüber wir reden, ist human-centric leadership. So. Mhm. Weil was wir brauchen, ist psychological safety. Und das braucht jeder. Das heißt also, wenn wir Unternehmenskulturen kreieren, bei denen sich alle wohlfühlen, dann fühlt sich auch der hetero, cis, weiße Mann besser, als er sich in der jetzigen Alpha-Male-Dominated-Welt und toxischen Welt. Das heißt also, wir müssen weg von, oh, heute ist International Women's Day und morgen ist Pride Week und da ist Black History Month. Nein, wir sind alles Menschen. Und by the way, you will only unlock your full potential. So, wenn sich alle gut fühlen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass die Leute sozusagen diese Parallelen und diese Interdependenzen besser verstehen, um aufzuhören, das als sowas Ideologisches zu positionieren, weil es ist nicht ideologisch. Es ist einfach was sehr, sehr Menschliches und ich wünsche mir mehr Menschlichkeit fürs Business, weil es uns erfolgreicher macht, ehrlich gesagt auch.
Ja. Total schön formuliert. Magst du das auch noch mal so ein bisschen im Hinblick auf die internationale Perspektive bewerten oder deine Erfahrung damit reinbringen? Also auch so gerade die deutsche Werbebranche im Vergleich zu den internationalen Branchen, die du da kennengelernt hast. Also insbesondere natürlich die Länder, in denen du gelebt hast.
Absolut. Also das eine ist natürlich, Repräsentanz ist ganz anders, ne? Also weil viele andere Länder andere Historien haben mit Kolonialgeschichte und so weiter. Und wenn du natürlich, zum Beispiel in London war für mich super beeindruckend, dass mein Chef konnte teilweise schwarz sein oder der Anwalt oder der Arzt. Und diese Repräsentanzgeschichte, die ist natürlich in Deutschland einfach gar nicht so gegeben. Das wirft einen ein bisschen zurück. Aber das andere ist natürlich wirklich diese Risikoaversion. Ne? Gerade in China habe ich zum Beispiel gelernt, also China hat so ein krasses Wachstum hinter sich. Die konnten gar nicht alles perfekt machen. Die mussten einfach, die sind auch direkt, das ist dieses Leapfrogging. Ne? Wenn du diese ganze Historie an Technologien nicht hast, dann gehst du einfach direkt immer in Mobile und Digital und so weiter. Und das entwickelt ein ganz anderes Mindset. Da merkt man schon, dass Deutschland sich teilweise mit diesem Perfektionismus halt immer selbst im Weg steht, weil alles immer 100% sein muss und keiner will Fehler machen und so weiter und so fort. Ne? Und da ist ja auch, deswegen finde ich ja diese Diversität, die wir auch mit den Menschen, die jetzt sozusagen zugezogen sind, das ist ja eine super Chance quasi, organisch das Deutschsein auch zu verändern. Weil die sind ja auch identitätsstiftend. Das heißt, wir werden nie Amerikaner sein, wir werden nie Italiener oder Franzosen sein, wollen wir auch nicht. Wir sind deutsch. Das heißt, wir können schon auch stolz sein auf das, was wir mitbringen. Aber es muss ein bisschen dynamischer sein. Es muss halt Updates geben. Also keiner hat ja ein Operating System. Irgendwie ist bei 6 stehen geblieben oder so. Ne? Also man muss halt ab und zu mal ein paar Updates draufziehen. Und das kann sich Deutschland abgucken. Und ich hoffe, dass viele der Deutschen, die es ins Ausland schaffen, auch immer wieder mal zurückkommen. So wie ich. Ich bin jetzt gerade nicht da. Aber weil Deutschland ist eigentlich das geilste Land der Welt. Es weiß es nur nicht und es verhält sich nicht so und es hat eben nicht dieses Selbstbewusstsein. Aber wenn man sich, da sind die Amerikaner ja ganz gut. Die nehmen sich einfach die besten Sachen und machen es amerikanisch. So, Punkt. Wenn man sich die 10 größten Unternehmen anguckt, ne, da stecken Leute wie Steve Jobs, Elon Musk, Sergey Brin und so dahinter. Das sind ja keine, also Amerikaner sind ja eh Menschen mit Migrationshintergrund insofern. Aber also das ist mein Punkt. Ne? Ich glaube, wir müssen die Angst, also das ist ja auch dieses Problem bei Xenophobie, heißt ja eigentlich Angst vor dem Fremden. Und wir merken ja auch, ne, dass in Deutschland da, wo zum Beispiel jetzt der Ausländeranteil am niedrigsten ist, die Fremdenangst am größten ist. Ne? Und das sind also alles so psychologische Faktoren. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir da von anderen Ländern, anderen Kulturen einfach ein bisschen lernen.
Ja, ein bisschen lernen und auch offener werden einfach. Aber ich glaube, das geht auch miteinander einher.
Genau, und auch wird die Demografie es richten. Ich glaube, 2050 ist jeder dritte Deutsche über 60. Und jeder vierte hat schon Migrationshintergrund. Ich glaube, bei den Jüngeren sind es jeder dritte. Und das sind Menschen wie meine Tochter nicht eingerechnet, weil ich selbst nicht migriert bin, sondern ich bin ja hier geboren. Das heißt also, sie hat aber phänotypisch und von der Hautfarbe her. Also was ich damit sagen will, ist, es geht gar nicht anders. Also es wird sich alles vermischen und ist ja was Schönes.
Ja, total. Du hast eben auch schon von German Dream erzählt, der Bildungsinitiative von Düsen-Teckal. Und du bist ja dort auch Werbebotschafter und gehst an Schulen und diskutierst mit jungen Menschen über die aktive Mitgestaltung der Gesellschaft. Was gibt dir diese Arbeit und welchen Einfluss hat diese Arbeit aus deiner Sicht?
Also erstmal muss ich kurz korrigieren, leider ist es Wertebotschafter, nicht Werbebotschafter. Aber ich bin natürlich immer Werbebotschafter. Das ist kein Problem. Ich hätte es auch nicht korrigiert, aber das ist natürlich für die Sache wichtig.
Ja, natürlich.
Weil für German Dream, die organisieren ja Wertedialoge. Es ist, also man kann gar nicht zu hoch einschätzen, wie wichtig das für mich war. Und vielleicht hole ich da ganz kurz aus. Früher, als ich groß geworden bin, das geht zurück zu diesem, du musst immer besser sein, war ich so getrieben. Eigentlich vielleicht eher von Komplexen, weil ich dachte, ich muss mir diese Liebe durch Erfolg quasi verdienen. Ich bin nur was, wenn ich was erreiche. Und das ist ja eine sehr sinnbefreite Motivation. Und dann kommt man in dieses Alter irgendwann um die 40 und dann war auch Corona, da war Pandemie und man stellt sich in Frage. Und ich habe gemerkt, krass, ich bin jetzt aus der Sozialwohnung in den Boardroom und trotzdem habe ich diese Leere in mir. Und ich wusste nicht, woran es liegt. Ich habe ja jetzt diese ganzen Insignien des Erfolges. Und ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, mich mehr zu engagieren und über German Dream halt in diese Schulen zu gehen. Und mit ganz verschiedenen Schulen. Ne? Manche sind in sehr, sag ich mal, sozioökonomisch starken Bezirken. Andere sind sehr benachteiligt. Und die Interaktion mit diesen Kindern hat was ganz Krasses bei mir ausgelöst, weil es natürlich mir so eine Art Purpose gegeben hat, weil ich gemerkt habe, ach guck mal, ich bin ja auch ein Vorbild für die. Ich habe mich ja selbst nie als Vorbild gesehen, weil man sieht sich ja nicht selbst als jemand, der es irgendwie geschafft hat. Und dann denkst du dir, ja krass, okay, es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die wie du aussehen und in diesen Positionen sind. Natürlich bist du, ne? You can't be what you can't see. Und dieses Feedback, da habe ich gemerkt, okay, guck mal, das macht doch alles Sinn und das ist doch nicht alles so shallow, wie man denkt, denn egal wie kapitalistisch das System ist und wie sehr es in der Werbung um Geld geht, am Ende ist es so, je höher mein Privileg, desto höher die Hebelwirkung von meinem Impact auf, sag ich mal, meine kleine Welt. Und am Ende ist ja nur entscheidend, welches Wertesystem drivet mich so. Und ich habe auch gemerkt, dass ich sozusagen als Führungskraft einfach mehr ich selbst sein kann und trotzdem erfolgreich sein kann. Und genau, und das hat einen Impact. Und German Dream war auch einer dieser Auslöser, um eben aus seiner Bubble wieder rauszukommen und zu spüren, guck mal, das sind Menschen, die auch Inspiration brauchen, die Role Models brauchen und vor allen Dingen auch, dass wir gemeinsam Demokratie erklären können und eben diesen Schatz, den wir haben, nämlich ne, so eine tolle Verfassung, das ist ja auch nicht selbstverständlich, was wir in Deutschland haben, was im Grunde genommen ja auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft so wichtig ist. Gerade, ne, wir sprechen über Leitkultur und so weiter. Am Endeffekt ist die Verfassung und das Grundgesetz unser gemeinsamer Nenner. Nur der ist halt sehr abstrakt. Und wenn wir mit German Dream in die Klassen gehen, können wir das tangibler machen, sodass die Menschen das auch besser wertschätzen. Und das erfüllt mich sehr, dass ich da ein kleiner Teil davon sein darf.
Sehr cool. Wo du da über deine verschiedenen Rollen so sprichst im Gespräch, kommt mir natürlich direkt die Frage, wie du das alles miteinander vereinst. Also ich glaube, viele wollen irgendwie eine Führungsposition innehaben und auch irgendwie Impact kreieren auf irgendeine Art und Weise, was ja nicht immer miteinander vereinbar ist. Und jetzt hast du ja vieles von diesen Themen vereint oder tust es alltäglich. Brauchst du Durchhaltevermögen dafür oder handelst du einfach nach deinen Werten? Was würdest du da sagen?
Ich glaube, dass ich in dem Sinne ein bisschen irreführend bin, als dass viele glauben, ja, ich wollte unbedingt jetzt da Top-Manager oder irgendwas werden oder in der Wirtschaft erfolgreich. Und der Schlüssel zum Erfolg, nämlich das kostet ja alles Energie, ne? Das ist ja, das geht nur, weil ich absolut so meiner Passion nachgehe. Nur diese Passion ist so ein bisschen versteckt in dem, was ich tue. Ja? Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, als ich groß geworden bin, als ich sehr jung war, war ich immer sehr engagiert als Klassensprecher, Stufensprecher, aktiven Sprecher beim Sport, ich war bei der Jugendarbeit, im Vorstand. Ich habe so ziemlich jedes Ehrenamt gemacht, was es gab. Und dahinter die Story war immer, dass ich eigentlich sehr wenig Talente im klassischen Sinne hatte. Also ich war jetzt nicht jemand, der besonders gut, keine Ahnung, zeichnen, coden, singen oder irgendwas konnte. Aber in diesen Ämtern konnte ich immer dafür sorgen, dass Menschen, die möglicherweise gar nicht so sehr einer Meinung waren, zusammen ihre Talente irgendwie investiert haben für eine Sache. Und das habe ich sozusagen mein ganzes Leben lang als Jugendlicher gemacht. Und ne, was man halt so macht, Abiball organisieren und so weiter und so fort. Und in meinem Beruf war es halt durch Zufall so, ne, dass genau das halt gefordert war. Also in der Werbung zum Beispiel als Account Manager, du bist ja auch nicht der kreativ. Ich komme ja nicht unbedingt mit den Ideen. Wir sind zwar alle kreativ per se, ne, aber dieses Orchestrieren und worauf ich hinaus will ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie bei einem Fußballer, der als kleiner Junge irgendwo in den Favelas Fußball spielt und 30 Jahre später tut er genau dasselbe. Natürlich jetzt für viel mehr Geld und er ist Profi, aber so fühle ich mich auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich arbeite im klassischen Sinne. Deswegen ist das für mich auch alles komplett verschwommen. Also die Natur meiner Tätigkeiten sind in meinem Job teilweise genauso wie bei People of Deutschland und nur für das eine kriege ich kein Geld, sondern muss da sogar Geld drauf zahlen im Zweifel. Und für das andere kriege ich sehr viel Geld. Aber das verschwimmt alles zu einer Soße, weil am Ende ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und eben bin getrieben von ja dieser Vision, dass wir gemeinsam halt so viel erreichen können. Ne? Und deswegen ist es sehr in Anführungszeichen einfach, so viel zu machen, weil es sich eben nicht wie Arbeit anfühlt und ich quasi konstant motiviert bin und ja, in dem einen Leben helfe ich auf der einen Seite Marken, ihre Herausforderungen irgendwie zu übergehen. Und da muss man auch ganz klar sagen, ne, auch das, man steht auch nicht jeden Tag auf und will mehr Coca-Cola verkaufen und so weiter. Aber das ist ja das Coole an unserem Beruf, wir haben ja ein Team. Und in dem Moment, wo es nicht mehr darum geht, dass du selbst gewinnst, also es geht gar nicht mehr so sehr um Macht ausüben, es geht eher darum, andere zu ermächtigen, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass ich sozusagen innerhalb der Werbebranche auch glücklicher geworden bin, je mehr Führungsverantwortung ich hatte, weil es paradoxerweise, je mehr du führst, immer weniger um dich geht. Und das ist das, was mich sozusagen, ja, man muss sich ja immer neu erfinden. Das heißt, ich bin jetzt 16 Jahre ungefähr dabei und am Anfang waren andere Dinge spannend. Ne? Am Anfang wollte man selbst das Projekt zu Ende durchsteuern und profitabel liefern und so weiter. Und heute ist das mehr, dass man ein Umfeld schafft, eine Kultur kreiert, wo andere wachsen, über sich und über einen selbst hinaus wachsen. Und das erfüllt einen mit Stolz. Und genau. Und was man da lernt, kann ich dann auch wunderbar wieder rein investieren in all die anderen Projekte, die dann davon profitieren. Und aber ich habe das Gefühl, ich muss mich dabei nicht verbiegen. Und das ist das Wichtigste, was quasi all diese ganzen Dinge vereint.
Das klingt, als hättest du die Passion in deinem Leben gefunden. Das hört sich sehr schön an.
Ja, ich hoffe doch. Also zumindest jetzt gerade.
Wir kommen leider schon zum Ende des Podcasts. Und da stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 beziehungsweise mehr Gleichberechtigung näher zu kommen?
Das erste wäre, dass wir als Gesellschaft mehr vermitteln, dass nur weil ich selbst etwas nicht erfahre, es nicht weniger existent ist. Und diese Idee sozusagen in die weite Welt rauszubringen, fände ich wichtig. Also das ist ja für die Mehrheitsgesellschaft wichtig. Und das hat was mit Empathie zu tun. Das zweite wäre, unserer Gesellschaft zu helfen, das Anderssein als Mehrwert zu sehen und nicht als Belastung irgendwie. Ich glaube, dass das uns schneller auf 50-50 bringen würde. Und als drittes, würde ich mir einfach mehr Herz wünschen für unsere Gesellschaft, weniger Kopf, mehr Jazz, weniger Excel. Einfach, dass wir uns wieder auf diese universelle Menschlichkeit besinnen. Und ich glaube, diese Idee muss gar nicht so komplex sein, sondern die ist relativ simpel.
Wie schön. Das gefällt mir gut. Jetzt am Ende, es waren schöne Schlussworte. Simon, es hat uns, glaube ich, beiden großen Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen und ein bisschen mehr über deine Geschichte zu erfahren, aber natürlich auch, wie es zu dem Buch gekommen ist, dein Blick auf die Branche. Ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Arbeit.
Ja, liebe Kira, liebe Isa, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, danke dir, lieber Simon. Und für alle, die das Buch interessiert, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das angucken und im besten Fall natürlich auch kaufen.
Genau, und Hörbuch gibt's auch.
Ah, sehr gut. Auch eine gute Info. Cool. Danke dir.
Ja, danke dir, Simon.
Ja, mir hat das Gespräch mit Simon total gut gefallen. Er ist nicht nur ein totaler Herzensmensch, sondern man sieht einfach auch an seiner Arbeit, ja, was alles möglich ist und wie wichtig auch Geschichten am Ende des Tages sind, um gewisse Themen zu transportieren. Er hat uns eben noch off the record erzählt, dass das Buch jetzt ein Jahr wird und ja, es ist total wichtig, was er und seine Co-Autorin damit in die Welt gebracht haben. Und genau, also mir hat das Gespräch sehr, sehr gut gefallen.
Ja, mir auch total. Und ich fand vor allem auch den Aspekt, dass sie das Buch sehr niedrigschwellig, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne irgendwie Moralkeule ins Leben gerufen haben, sehr wichtig, weil wir das ja auch immer von unserer Arbeit sagen, damit wir so möglichst viele Leute mitnehmen. Und ich glaube, das haben sie auch mit dem Buch geschafft. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns natürlich gern auf den bekannten Plattformen oder schickt uns euer Feedback an 5050@omr.com.
5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.